Herr Jesus, von Herzen danken wir dir dafür, dass du das dunkle, schreckliche, stinkende Grab unseres Lebens besiegt hast durch deinen Tod und durch deine Auferstehung, Herr Jesus. Von ganzem Herzen danken wir dir dafür, dass all die Gräber, die wir hier auf der Erde, denen wir begegnen und ja, die uns menschlich einfach immer noch anhängen, weil wir noch nicht bei dir in der Ewigkeit sind, Jesus, danke dafür, dass du sie besiegt hast und dass du auch heute Morgen während dieser Predigt jetzt und während diesem ganzen Gottesdienst Gräber in unserem Leben besiegst in deinem herrlichen Namen. Amen. Amen. Ja, wir befinden uns immer noch in dieser Predigtreihe Let's Pray, Sehen und Gesehen werden als Untertitel. Und alles bewegt sich um unsere Jahreslosung. Und ich komme jetzt doch runter, weil dann sehe ich nämlich auch, also... Alles bewegt sich um unsere Jahreslosung. Du bist der Gott, der mich sieht. Und ich habe euch das hier selber nochmal aufgearbeitet mit einem kleinen Bild. Das ist meine Interpretation unserer Jahreslosung. Du bist der Gott, der mich sieht. Und ich schreibe bewusst der Gott, weil in der Jahreslosung, das ist so ein bisschen, ja, wir wollen ja niemandem zu nahe treten, wir wollen ja keinem auf die Füße treten. Also du bist ein Gott, der mich sieht, damit wir bloß nicht den anderen Religionen irgendwie wehtun. So kommt mir das so ein bisschen vor, ja. Aber es gibt nur diesen einen Gott, der uns sieht. Der, der das Auge gemacht hat. Ja, Beamer-Team, wenn ihr Lust habt, so ein Auge zu zeigen. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht auch sehen. Alle anderen Götter, die wir uns so machen können, haben keine Augen. Sie haben keine Augen, sondern es gibt nur diesen einen Gott, der den Menschen formt, der das Auge formt. Und der hat die Augen, uns auch zu sehen. Und zwar jeden Einzelnen. Das, was wir oft als Pastoren oder als Leiter nicht abdecken können. Dieses ganz Persönliche, wo vielleicht dein Kleingruppenleiter noch dafür da ist, ja, dieses ganz, ganz Persönliche, du bist der Gott, der mich sieht, der mich komplett sieht, der mir ganz tief in mein Herz schaut, du bist dieser Gott, der mich sieht. Und deshalb heißt meine Predigt heute Augenblicke in der Gegenwart Gottes, weil es geht um diese Augen Gottes, die auf dir liegen und die Frage, erwiderst du seinen Blick? Möchtest du seinen Blick erwidern? Und ich habe euch einen ganz alten Flyer mitgebracht mit unserer Dagi drauf. Da steht drauf, wenn sich Himmel und Erde berühren oder wo sich Himmel, dass sich Himmel und Erde berühren, genau. Und vielleicht seht ihr da in ihren Augen die Sonne, die sich widerspiegelt und der Himmel, der sich widerspiegelt. Und das ist für mich so ein Bild darauf. Sie richtet ihren Blick hoch zum Himmel, hoch zur Sonne. Sie guckt nicht nieder, sondern sie hat den Blick gerichtet auf den, der sie sieht. Und ja, das ist einfach so wundervoll, wenn sich unsere Blicke mit den Blicken Gottes treffen. Und es ist ja menschlich schon so schön, wenn sich Blicke treffen, oder? Wenn wir Freunde sind und Blicke treffen sich, da ist so viel Austausch, so viel Kommunikation in Blicken, in Blickkontakt. Wir können Menschen mit unseren Augen umarmen, wir können sie mit den Augen lieben, wir können Menschen mit den Augen vernichten. Augenblicke können uns zu schaffen machen, kalte Augen, kann uns hinterhergehen. Aber da kann auch so viel Wundervolles sein in Augenblicken, die man austauscht. Und gerade Gott, wenn er mit uns Augenblicke austauscht, da ist so unendlich viel drin. Und ja, einfach, ich habe euch zu Anfang ein Gedicht mitgebracht. Als ich mich in meinen Mann verliebt habe, habe ich mich auch ganz, ganz besonders in seine Augen verliebt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, Raffaela und Simon oder Jürgen und Meise. Aber die Augen, da ist so viel drin. Und ich habe damals eine Liebeserklärung ihm geschrieben an seine Augen, als wir verlobt waren. Und ich lese euch das einfach mal vor. Verlaufen im Labyrinth deiner Augen treibe ich schwerelos dir zu. In deinen Blicken werde ich meine Schwere los. Verlaufen im Labyrinth deiner Augen treibe ich schwerelos dir zu. Schwarze Ruhe, in der ich schwimme. Gewissheit aus Samt, in der Flügelknospen mich zu tragen weit, weit über den Irrgarten der Sehnsucht hinweg zu dir. Hinweg zu dir. Also seine Augen sind sehr schwarz, deshalb schwarze Ruhe, in der ich schwimme. Gewissheit aus Samt. So liebevolle Augen, so samtige Augen, so weiches Herz, das zeigt sich in seinen Augen. Gewissheit aus Samt. Und dieses Ja, was da zu finden war, zu mir als seiner Verlobten, dieses ganz klare Ja, das mir die Gewissheit gegeben hat, ich brauche nicht mehr herumirren auf der Suche nach dem Richtigen, sondern hier bin ich angekommen, hier darf ich sein, das darf für mein ganzes Leben sein. Dieses Ja, was dein Ehepartner schon hier auf der Welt, auf der Erde zu dir spricht, was eine unglaubliche Liebeserklärung ist. Ja, mit dir möchte ich mein ganzes Leben verbringen. Wow, was für eine Liebeserklärung. Und dieses Ja darfst du auch in Gottes Augen finden. Nur, dass es nicht ein Ja ist, was begrenzt ist auf diese Lebenszeit, sondern dass es ein ewiges Ja ist. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ja, vor Grundlegung der Welt hat er dich schon ausgesucht. Dieses Ja, was du in Jesu Augen findest, wo er am Kreuz hängt, dieses Ja war von Ewigkeiten her fest und unerschütterlich zu dir und zu mir. Wie können wir auf dieses Ja Nein sagen? Das kommt mir so komisch vor. Dieses Ja, was wir in Gottes Augen lesen dürfen, dort am Kreuz, wo er seine Arme ausbreitet. Wie können wir mit einem Nein reagieren? Aber es gibt so viele Gründe, die Menschen daran hindern, den Blick Gottes zu erwidern. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es gleich am Anfang bei Kain und Abel oder selbst bei Adam und Eva schon, dass die Menschen sich vor Gott verstecken und dass sie diesen Blickkontakt, den Gott von sich aus sucht, dass sie ihn nicht mehr suchen, weil da Scham gekommen ist, weil da Sünde zwischen Gott und den Menschen gekommen ist und sie gehen und verstecken sich. Kain, als er Abel umgebracht hat, blickt zu Boden. Warum? Weil er Gott nicht mehr in die Augen schauen kann, weil Gottes Augen unendlich heilig sind. Und dort, wo vielleicht Neid da ist, bei Kain und Abel war es Neid, dort verhindern unsere Herzenseinstellungen oder unsere Sünden, dass wir Gott nicht klar in die Augen schauen können. Und es ist sehr, sehr schade. Und dieser Blick, der sollte eigentlich so klar sein wie Dagis Blick dort, dass sich Himmel und Erde in unseren Augen berühren. Aber tatsächlich sind Gottes Augen eben keine menschlichen Augen. Und in der Offenbarung 19, da dürfen wir einen Blick in Gottes Thronsaal werfen. Und da steht, da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Es ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer. Und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selbst kannte. Sein Gewand war mit Blut getränkt und sein Name lautete das Wort Gottes. Und so geht's dann weiter. Am Ende kommt auf seinem Gewand, an der Hüfte stand der Name König über alle Könige, Herr über alle Herren. Und natürlich, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten und seine Augen wie Feuerflammen auf uns gerichtet sind, dann werden uns auch unsere Sünden bewusst. Und dann ist es so gut, dass wir wissen, da gibt es aber ein Kreuz, wo dieses Gewand in Blut getaucht ist. Und egal, was da in unserem Herzen ist, was macht, dass wir den Blick gerne senken würden, er hat es am Kreuz getragen. Und er möchte vergeben, er möchte unsere Herzen davon reinigen, dass wir wieder klar und mit einem wundervollen Blick ihn anschauen können. Menschliche Blicke tun schon so unendlich gut unserer Seele. wie viel mehr Gottes Blicke. Als mein Papi gestorben ist, da ist es so gewesen, als ob meine Mutter ihr Herz mit in dem Grab beerdigt hätte. Mein Papi war die Liebe ihres Lebens und er ist viel zu früh gestorben. Und für sie war es, als ob ihr Herz mit aufgehört hätte zu schlagen. Und uns war das sehr bewusst. Und ich habe damals zu David gesagt, es wäre so schön, wir könnten ihr ein Enkelchen schenken. Einfach zum Trost. Vielleicht würde sie das irgendwie wieder zum Leben animieren, dass das Leben irgendwie doch noch einen Sinn hat und dass das Leben doch noch schön sein kann. Und tatsächlich haben wir unsere erste Tochter, unsere Julie, so ein bisschen auch mit diesem Bewusstsein gezeugt, einfach meiner Mami einen Trost zu schenken. Und die Geburt war eine einzige Katastrophe. Und meine Mutter hatte dann, also sie war mit in der Geburt und sie hat dann unserer Julie das erste Mal in die Augen geguckt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal ganz bewusst einem Neugeborenen in die Augen gesehen hast. Die Augen sind so klar, die sind so rein, da ist nichts, da, die sind so unendlich klar. Und sie hat ihrem neugeborenen Enkelchen in die Augen geguckt und was sie gesagt hat bis heute ist, dass sie plötzlich gemerkt hat, dass da doch noch ein Herz in ihr ist, was schlagen kann. Ja, Augenblicke, Augenkontakt, Blickkontakt mit einem kleinen neugeborenen Babymädchen. Der Flo, der sagt manchmal, Mama, Menschen sind so schön, wenn sie lächeln. Mama, ich liebe es so sehr, wenn du lächelst. Oder auch der Moi sagt, Mama, du kannst dich schminken, wie du willst, aber dein schönstes Make-up ist, wenn du mich anlächelst, ist dein Lächeln. Und wisst ihr, dass Gott uns anlächelt, dass wenn sein Blick auf dir ruht, dass er nicht deine ganzen Fehler sieht und dass er nicht all das sieht, wo du zu kurz kommst, sondern dass er dich durch Jesus sieht und dass sein Blick mit einem Lächeln auf dir ruht, da wo du vielleicht kein eigenes Lächeln für dich hast, weil du nur deine eigenen Fehler so groß siehst, da guckt Gott mit einem Lächeln auf dich. Ich habe euch unseren Flo mitgebracht. Ein Bild von unserem Flo nach dem Fußballspielen. Und Flo hat wirklich das Talent, das dreckigste Gesicht irgendwie haben zu können. Das ist noch recht harmlos, ja? Das dreckigste Gesicht haben zu können, wenn er nach dem Fußballspiel beispielsweise. Und glaubt ihr, ich liebe ihn einen Deut weniger, wenn er mit so einem dreckigen Gesicht da steht? Nein. Es ist vielleicht nicht so gesund, so viel Dreck im Gesicht zu haben, zumal wenn es dann auch Essen ist, irgendwie so um den Mund herum, ja. Und mein Drang ist es dann schon, dass ich ihm das Gesicht auch wieder waschen möchte. Aber so wie ich ihn kein bisschen weniger liebe und mein Blick voller Lächeln und voller Liebe auf ihm ruht, auch wenn er mal so ein schmutziges Gesicht hat, so ruht Gottes Blick auf dir und auf mir durch Jesus, durch sein Blut. Noch ein Beispiel. Ich war sehr krank und hatte ein Bakterium im Gesicht und mein Gesicht war angeschwollen. Das war ein einziger aufgequollener, roter, ganz, ganz feuerroter Brei, die Augen zugeschwollen, dass ich gar nicht richtig mehr rausgucken konnte. Und die Leute sind vor mir zurückgeschreckt. Ein Arzt, der mich jeden Sonntag im Gottesdienst sah, der hat mich dort in der Klinik gesehen, der hat mich nicht wiedererkannt. Und ich habe gesagt, hallo, ich bin's. Und der Moi war damals 3 Jahre alt und der hatte richtig wie Angst vor mir. Also nicht richtig Angst, aber der konnte mich nicht ertragen. Das war für ihn so verwirrend, mich zu sehen. Ein Taxifahrer wollte nicht, dass ich vorne bei ihm sitze. Ich glaube, der dachte, ich wäre verflucht oder irgendwas. Auf jeden Fall, so sind die Menschen damals, haben die reagiert. Und wisst ihr, was mein Mann gesagt hat? Du siehst so süß aus. Das war nach seinem Heiratsantrag die schönste Liebeserklärung, die er mir je gemacht hat, weil ich sah kein bisschen süß aus. Ich war so hässlich. Ich sah so scheußlich aus. Aber das sind die Augen der Liebe. Und diese Augen der Liebe ruhen auf dir und auf mir, weil Gott uns so unendlich lieb hat. Und wenn wir zu Jesus aufsehen, dann möchte er auch, dass wir ihn so sehen, wie er wirklich ist, oder? Das möchtest du auch, dass die Menschen sich kein Bild von dir machen. Und genauso möchte auch Gott, dass wir uns kein Bild von ihm machen, ja? Und von dem her ist es so gut, dass wir nicht einfach zu irgendeinem Gott, du bist ein Gott, der mich sieht, sondern dass wir zu dem Gott beten und dass wir dem Gott in die Augen schauen, der er auch wirklich ist. Und deshalb ist es so gut, die Bibel nicht nur ein paar Verse sich rauszupicken und dann irgendwas da zu lesen und zu meinen, das ist jetzt mein Gott, sondern dass wir die Bibel immer wieder von 1. Mose bis Offenbarung uns richtig essen, richtig zur Gemüte führen, weil dort ist offenbart sich Gott selbst in seiner Ganzheit. Und wir können nicht einfach nur einen Vers rausnehmen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und dann sagen wir, ach, so ist Gott, ja. Oder die Geschichte von der Ehebrecherin und Gott vergibt ihr und das ist dann unser Gott. Sondern wir haben ein gesamtes Bild, was wir uns von Jesus anschauen dürfen. Und Jesus ist das legitimierte Bild, was wir von Gott uns machen dürfen. Und wenn wir beten und ihn anbeten und wirklich tief in Gottes Wort schürfen, dann können wir sehen, dass dieses Bild, das Gott selbst von sich legitimiert hat, ja, wir sollen uns kein Bild machen, aber das ist Jesus. Ja, in Kolosser 1, Vers 15 steht, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Weil wir reden ja immer noch von einem unsichtbaren Gott, ja. Wir können ihm nicht einfach in seine feuerflammenden Augen schauen, in seine liebenden Augen schauen, sondern wir reden ja immer noch von einem unsichtbaren Gott. Aber wenn wir in die Bibel sehen, dann sehen wir ihn. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Das heißt, wenn wir ihn anschauen, dann schauen wir nicht irgendeinen kleinen Gott an, sondern wir schauen auf den, der von Ewigkeiten her war. Das können wir uns nicht mal vorstellen in unseren Gedanken, was das bedeutet. Der die Engel, die Dämonen, die Mächte, alles gemacht hat, den schauen wir an. Den Schöpfer, der alles geschaffen hat, der die kleinste mikro-einzelliges Lebewesen und die Rennpferde, die Vollblüter geschaffen hat, die Universen geschaffen hat, den schauen wir an. So, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Eine gewaltige Stelle, finde ich, weil sie uns diese Gesamtheit von Jesus eigentlich in kürzesten Versen, in 5 Versen, zeigt sie uns eigentlich so, so viel. Auch dieses, hey, wenn wir ihm in die Augen schauen, schauen wir ihm auch immer als dem Gekreuzigten in die Augen, ja. So, er ist derjenige, der Frieden gestiftet hat, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Und Jesus selbst hat auch immer wieder Wort Gottes gebetet, Wort Gottes zitiert, das hat in ihm gelebt. So, wenn wir vom Wort Gottes wegkommen und immer nur noch unsere theologischen Lehrbücher lesen und meinen, wir sind da so unendlich gebildet in keine Ahnung und hier die Anthropologie des Menschen im Alten Testament, also das habe ich mir gerade bestellt, weil mich das interessiert, aber so, wie auch immer, ja, aber wenn wir uns da drin verlieren, dann verlieren wir die Basis und dann verlieren wir Christus als Zentrum. So ist es so wichtig, dass die Bibel wirklich unsere Speise ist. Sein Wort, unsere Speise ist Tag und Nacht. Und ich sage gar nichts gegen gute Bücher. Also gerade am 23. Dezember hat Gott so krass zu mir geredet durch ein Buch von Lauren Cunningham. Ja? Also es war so krasses Reden Gottes, einfach so in die Situation hinein. Ich sage jetzt nicht, aber das war auch Wort Gottes. Also genau, das war dann wirklich ein Bibelzitat. Okay, In Johannes 1 steht das Wort. Also, und da geht es um das Urwort, um den Logos, um das Wort, das Wort, ohne dass es gar keine Wörter oder keine Buchstaben gäbe, ohne die es gar keine Kommunikation in Worten gäbe, ohne dass keine Sprache wäre und auch keine Liebeserklärung und kein Gebet wäre. Dieses Urwort, dieses Wort wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit, das heißt, die Leute haben Jesus gesehen. Jesus, sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit, genau. Und das ist dieser Blick Gottes auf uns. Er ist voller Gnade, er ist voller Liebe, so wie diese liebevollen Augen, die ich euch gezeigt habe. Und gleichzeitig voller Wahrheit, das heißt diese Feuerflammen voller Heiligkeit. So, Gottes Blick ist kein naiv verklärter Blick auf seine Menschen, sondern er ist voller Wahrheit. Und deshalb ist es so, so gut, dass wir dass wir das nicht verlieren. Und wir als Mosaik haben ja, eine unserer Grundfesten ist ja Gnade und Wahrheit. Damals, als wir die Vision entwickelt haben, da wollten dann Leute schon die Wahrheit rausstreichen. Ja? Die wollten nur noch die Gnade haben. Und viele Gemeinden heutzutage predigen eigentlich nur noch die eine Seite, ja, und fallen damit vom Pferd. Und deshalb ist es so gut, dass wir wissen, seine Herrlichkeit besteht immer in Gnade und Wahrheit, in Liebe und Heiligkeit. Seine Liebe wird niemals auf Kosten seiner Heiligkeit ausgeführt werden. So, wir brauchen immer das Kreuz, wir brauchen immer das Blut, um in seine Gegenwart kommen zu können. Und wer nur einen Aspekt davon betont, betet ihn nicht in Wahrheit und im Geist an. Das, was Gott möchte, er sucht Anbeter, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Und wenn wir diesen einen Aspekt der Gnade überbetonen, ja, dieses Lächeln Gottes und so weiter, dann landen wir vielleicht ganz schnell in so humanistisch-liberaler Theologie und sind am Ende Eifersöhner, ja. Und wenn wir den anderen Aspekt der Wahrheit zu sehr überbetonen, haben wir dann ist dieses Ehrfurcht, diese gesunde Ehrfurcht und dieses gesunde Staunen vor Gottes Macht und vor seiner Heiligkeit und Größe endet dann vielleicht in so einer Furcht, also in einer Angst vor Gott, vor einem strafenden, zornigen Gott. Und das hat dann auch nichts mehr mit dem zu tun, was Gott sich wünscht, dieser Blick, der ausgetauscht wird in einer Liebesbeziehung, sondern dann führt es einfach zu ungesunder Gesetzlichkeit in Gemeinde oder in unserer eigenen Beziehung zu Jesus. Genau. Und die Textstelle, aus der diese Jahreslosung genommen ist, ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand darüber schon gepredigt hat in den letzten wurde darüber schon so richtig, richtig gepredigt oder eher so drumherum, weil sonst würde ich das jetzt machen. Also 1. Mose 16, da kommt diese Losung her. Und da geht es darum, dass Abraham und Sarai zusammen keine Kinder bekommen konnten. Und Plan A hatte Gott ganz oft versprochen, ich werde euch den Sohn der Verheißung schenken, auch wenn ihr alt seid, auch wenn es eigentlich bei euch nicht klappt, aber ich werde euch einen Sohn, ich werde euch viele Nachkommen schenken. Und Abraham und Sarai wussten das und trotzdem ist es manchmal so schwer, auf Gottes Zeitpunkt zu warten, weil Gott kommt sehr oft sehr spät. Also für alle, die mit Unpünktlichkeit nicht so gerne handeln. Okay, Gott ist oft so unpünktlich in unseren Augen, oder? Gott kommt oft so spät und Sarai und Abraham, die konnten irgendwie nicht mehr warten, die wollten nicht mehr warten, die wollten nicht mehr auf Gottes Plan A warten. Diese Demütigung vielleicht um sie herum, alle hatten Kinder, so viele hausgeborene Sklaven und so weiter, das war so demütigend. Und vielleicht hat die Sarai sich gedacht, ich möchte diese Schmach von meinem Mann endlich nehmen. Frauen sind ja auch liebende Frauen, wir wissen nicht genau warum. Im Neuen Testament finden wir, dass sie sehr wohl beide geglaubt haben an die Verheißung. Aber letztendlich haben sie einen Plan B genommen, der nicht in Gottes Plan war. Und die Sarai hatte die Idee, dass Abraham vielleicht einfach mit ihrer Magd Hagar einen Sohn zeugen könnte, ein Kind zeugen könnte. Und Abraham ist auf diesen Plan eingegangen und die Magd wurde schwanger und in dem Moment ist sie aus ihrer Rolle gefallen und hat zu den ganzen Demütigungen, die das Paar schon immer ertragen hat, die Sarai schon immer ertragen hat, hat sie der Sarai jetzt noch mehr Demütigungen hinzugefügt, indem sie sie verächtlich und von oben herab behandelte und indem sie aus ihrer Rolle herausgefallen war. Und dann steht da, Abraham wollte sich selber nicht darum kümmern. Er hat gesagt, ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. Ist auch nicht so schön die feine Art, oder? Von einem Leiter einfach zu sagen, macht ihr mal unter euch aus. Die Sarai behandelte Hagar in der folgenden Zeit so schlecht, dass diese davonlief. Das heißt, die Hagar, ja, wir können das auch ganz anders sehen. Wir können auch sagen, die haben mit ihr gemacht, was sie wollten. Heutzutage, wir stehen dagegen auf, dass man einfach über Frauen verfügt und dass man den Körper der Frau berührt, wo sie nicht berührt werden möchte, wo es nicht in ihrer eigenen Entscheidungsgewalt steht. Und es ist so gut, dass wir ja einfach dagegen aufstehen. Aber in der damaligen Zeit war das was anderes. Und in der damaligen Zeit war es so, dass es gang und gäbe war und dass die Hagar sich wohl dadurch auch besonders ausgezeichnet fühlte. Und ich lese euch vor aus 1. Mose 16. Der Engel des Herrn fand sie, Hagar, an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du? Und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Hagar ging wieder zurück, sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Und ich finde es so wundervoll, dass Gott auch hier durch die Fehler hindurch guckt und nicht das sieht, was sie getan hat, sondern dass er in ihr Herz schaut und mit ihr mitweint. Manchmal sind wir an unserem Elend auch ganz schön selbst mit Schuld, oder? An unseren Tränen. Vielleicht haben wir so eine Hagar-Rolle eingenommen, haben uns nicht gescheit eingeordnet. Ich finde, dieser Hagar-Geist, ja, ist sowieso etwas, womit die heutige Zeit richtig dealt. So ich auf dem Weg zu hierher ist mir das irgendwie so gekommen, dass ich da nochmal so eine Betonung drauflegen möchte. Die Hagar, der wurde etwas zugesprochen, wo sie nichts für konnte. Aber dieses hat sie stolz werden lassen und hat gemacht, dass sie aus ihrer Rolle sich über ihre Herrin erhoben hat. Und ich glaube, dass das etwas ist, was gerade in der heutigen Zeit, wo alles sich auf Augenhöhe befindet, wir alle Menschen haben den gleichen Wert und die gleiche Würde und das ist einfach so, dass das trotzdem etwas ist, was zu Uneinigkeit und Streit führen kann, wenn Menschen meinen, sich aus ihren Rollen herauszuerheben, in einem menschlichen Stolz und in einer menschlichen Art dann zu demütigen und sich nicht mehr einzuordnen. Und ich glaube, dass Gemeinden explodieren würden, wenn dieser Hagar-Geist nicht da wäre bei vielen. Ja, und wenn man einfach sagen würde, okay, auch dieser, hey, wir machen einfach mal Plan B, wenn Plan A nicht gleich funktioniert, ja? Das ist die andere Seite der Medaille. Aber ich bin irgendwie so vom Geist Gottes getränkt worden, heute einfach dann Schwerpunkt zu legen und zu sagen, hey, ja, wir haben alle die gleiche Würde. Da gibt es nicht Mann noch Frau, nicht Sklave noch Herr und so weiter. Wir sind alle eins in Christus. Und trotzdem gibt es Hierarchien. Und diese Hierarchien sind etwas, was wir hier auf der Erde auf jeden Fall akzeptieren müssen. Und sich darüber zu erheben und da zu meinen, eine Rolle einzunehmen, die wir aber nicht haben, führt zu Uneinigkeit und zu Streit. Und der Streit war nicht schön, okay? Und der war eigentlich komplett unnötig, ja? Und ich glaube einfach, kontrollier dich einfach selber. Wo habe ich vielleicht auch so einen Hagar-Geist, möchte ich das heute Morgen mal nennen, wo ich nicht bereit bin, mich einzufügen, mich einzuordnen, wo ich, aus welchen Gründen auch immer, wir sehen das auch bei der Miriam zum Beispiel. Miriam war mit dazu befugt, von Gott beauftragt, das Volk Gottes aus der Wüste, also aus Ägypten zu führen. Und trotzdem hat sie dann gesagt, ja, ich habe genauso viel Heiligen Geist, durch mich redet Gott genauso und hat sich über ihre Leiter erhoben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass nur weil wir alle ein allgemeines Priestertum haben, gibt es trotzdem Hierarchien. Und diese wahrzunehmen, auch auszuleben und sich einzuordnen, ist etwas, worauf wirklich Segen Gottes liegt. Aber wie auch immer, also das nur so ein bisschen in Klammern am Rande, weil Gott mich heute Morgen darauf irgendwie so hingewiesen hat. Gott begegnet der Hagar in seiner ihm ganz eigenen Art und Weise, voller Gnade und voller Wahrheit. Und er spricht zu ihr, dass er ihr Weinen und ihre Klage gehört hat. Und er guckt ihr ganz tief in ihr Herz rein. Er sieht ihre Tränen. Und das finden wir ganz, ganz oft in der Bibel. Gott weint unsere Tränen mit. Gott weint unsere Tränen mit. Und er ist nicht der Gott, der von Ferne steht, sondern wenn wir weinen, wenn unser Herz traurig ist, dann ist er derjenige, der unsere Tränen mitweint. Jesus war innerlich bewegt, er hatte tiefes Mitleid mit ihnen, Matthäus 9, Vers 36, weil sie verschmachtet waren wie Schafe ohne Hirten. Am Grab von Lazarus hat Jesus erstmal mit Martha und Maria mitgeweint. Er war traurig und zornig, er litt mit ihnen zuerst über den Verlust ihres Bruders. Er war zornig über die Macht und die Auswirkungen der Sünde, über die Vergänglichkeit, aber genauso machtvoll hat er dann Lazarus aus den Toten auferweckt. Maria, die Mutter von Jesus, glaubt ihr, sie hat geweint, als Josef sie erstmal bezichtigt hat, dass sie ihm fremdgegangen ist, noch bevor sie überhaupt verheiratet waren? Glaubt ihr, die war traurig? Also ich glaube, die war unendlich traurig. Und ich habe mir manchmal so gedacht, ich glaube, der Engel hätte ja auch vorher zu Josef gehen können und ihm das sagen können, oder? Und hätte ihn darauf vorbereiten können, ohne dass die Maria da erstmal leiden hätte müssen. Und ich finde, das ist so ein Symbol dafür, dass Gott auch die alleinerziehenden Frauen, weil sie dachte, vielleicht muss sie den Sohn Gottes alleine großziehen, ihr Mann, ihr Verlobter verlässt sie, dass Gott auch dort in solchen Patchwork-Familien oder alleinerziehende Frauen oder Frauen, die sitzen gelassen werden mit einer Schwangerschaft, die der Mann nicht möchte, dass Gott auch da mit dabei ist. Und ich glaube einfach, dass wir in der Bibel dann einfach dieses alleingelassen fühlen von Frauen, die mit ihrer Schwangerschaft so alleine sind. Auch Hagar in der Wüste, ja, die war alleine dort mit ihrem Baby und hatte eigentlich keinen gescheiten Vater für ihr Kind. So, was für eine Traurigkeit, was für eine Verzweiflung muss sie gehabt haben? Wie ziehe ich mein Kind groß? Und ich glaube einfach, dass Gott so ein ganz besonderes Herz hat für Frauen, die sich so alleine fühlen und sich so im Stich gelassen fühlen und sich so einsam fühlen. Und von Frauen, die keinen anderen Ausweg aus einer katastrophalen Ehe sehen als die Scheidung. Oder auch den Kummer von alleinerziehenden Männern. Sowas gibt es auch. Ich bin einem begegnet vor 2 Jahren, 1,5 Jahren. Der hat nie wieder geheiratet. Seine Frau hat ihn sitzen gelassen mit einem anderen, zutiefst traurig, alleinerziehender Papa. Und ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der schwierige Familienverhältnisse kennt. Und ich glaube auch, dass diese Familie, Jesus und seine Geschwister und Josef der Vater von den Geschwistern und Gott selber, diese, das war ja auch eine Patchwork-Familie eigentlich. Und dass, ja, dass Gott einfach ein Gott ist, der schwierige Familienverhältnisse kennt und der auch da drin einfach ganz lebendig ist. Bei Josef beispielsweise. Josef, wo der Vater einfach den Fehler gemacht hatte, ihn zu bevorzugen vor den Brüdern, und der dann selber auch noch ein bisschen ungeschickt war, um da seinen Traum da vor den anderen auszubreiten. Bei Josef auch schwierige Familienverhältnisse. Und trotzdem heißt es immer wieder, aber Gott war mit Josef. Und ich finde es so schön, dass er uns nicht nur sieht, sondern dass er auch dieses Aber über unserem Leben sprechen kann. Aber Gott war mit Josef. Aber der Herr kam zu Hagar in die Wüste. Aber der Herr antwortete Hannah in ihrer Verzweiflung, als sie um einen Sohn bat, und hat nicht nur ihre Tränen gesehen, wo der Mann Gottes sie nur rausgeschickt hat und hat mit ihr geweint, sondern er konnte auch sein machtvolles Aber sprechen und ihr das Kind schenken. Aber der Herr rief, Lazarus, komm heraus. Er kann nicht nur unsere Tränen mitweinen, sondern er hat die Macht und er hat die Kraft, auch sein großes, machtvolles Aber dagegen zu setzen. Er hat nicht nur diese Augen voller Liebe, die auf uns gerichtet sind, sondern er hat auch die feuerflammenden Augen voller Macht und Kraft und Herrlichkeit, Situationen zu verändern. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut immer tiefer, immer viel weiter, und er hat Macht und Kraft, auf seine übernatürliche Art und Weise einzugreifen. Und wie ist es, wenn wir diesem Elroy, diesem der Gott, der mich sieht, wenn wir ihm begegnen? Glaubt ihr, die Hagar ist anders wieder zurückgegangen? Glaubt ihr, die ist noch voller Stolz zurückgegangen? Jetzt umso stolzer, jetzt bin ich auch noch Gott begegnet? Die Gegenwart Gottes macht immer, dass unser eigener menschlicher Stolz irgendwie zerbricht, oder? Aber statt diesem menschlichen, dummen Hagar-Stolz bekommen wir irgendwie dieses Selbstvertrauen, was in Gott gegründet ist. Eine Identität, die in Gott gegründet ist. Ein Selbstbewusstsein, ein Selbstwertgefühl, was sich in der Gegenwart Gottes gründet. Was dann frei ist von diesem dummen Stolz, aber was trotzdem uns frei macht, frei von Menschenfurcht. Da gibt es einen Vers, und ich finde ihn sehr, sehr schön. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 27, durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Also auch diesen, den Gott vor Augen haben, und diese Gottesfurcht macht uns frei von der Menschenfurcht. Und das ist einfach so unglaublich schön, dass wir in Gottes Augen, in diesem Blick, in seinen Blicken der Liebe baden dürfen. Und diese Blicke der Liebe, die auf uns gerichtet sind, die halten uns fest und machen, dass wir durchhalten. Die motivieren uns immer wieder neu und geben uns Kraft und Mut, dran zu bleiben, ohne Furcht voranzugehen und unser Bestes zu geben. Und seine Augen sehen alles, was du tust, was vielleicht kein Mensch sieht. Deine Überwindung, die es dich kostet, manche Dinge zu tun. Er sieht alles. Wenn du unten renovierst und es ist deine Liebeserklärung an deinen Gott und keiner sieht es hier, weil du bist da ganz alleine nachts um, keine Ahnung, 11 Uhr und machst da dein Ding, dann sieht Gott das. Und er ist ein Belohner. Ist das nicht schön? Alles, was wir im Verborgenen tun, das sieht er. Und seine Augen sind auf uns gerichtet, und er ist uns ein Belohner. Und seine Augen ruhen voller Liebe auf dir und lächeln dir zu. Und in seinen Augen empfängst du die Identität, die du brauchst. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Meine Augen blicken voll Freude und Stolz auf dich. Und diesen Blick, den er uns gibt, der gibt uns auch immer den Blick für den Nächsten. Aber darüber hat irgendjemand anders schon gepredigt. Ich weiß noch, in den entsetzlichen Wehen von unseren Geburten, wisst ihr, was mich da irgendwie festgehalten hat, dass ich nicht dem Wahnsinn anheimgefallen bin von den Schmerzen und der Angst vor der nächsten Wehe? Das war nicht das Atmen, das waren nicht irgendwelche Techniken, die ich im Geburtsvorbereitungskurs gelernt habe, sondern das waren Davids Augen. Ich habe mich in seinen Augen festgehalten. Seine Augen. Wehe, ich habe meinen Blick von seinen Augen abgerichtet, dann bin ich verrückt geworden vor Schmerzen und habe mich verloren in diesem Wahnsinn der Schmerzen. Aber seine Augen auf mich gerichtet, in meinen Augen, da konnte ich mich festhalten. Und genau so darfst du dich in deinem Leben festhalten, in seinen Augen blicken, in den Augenblicken Gottes, die fest auf dich gerichtet sind, mit dem Ja der Liebe, mit dem ewigen Ja. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und ich möchte zum Abschluss noch ein Gedicht von meiner Lieblingsdichterin euch mitgeben, wo es genau um diese Augenblicke geht, die uns festhalten. Dann, wenn sich wieder diese Gräber in unserem Leben auftun. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Es gibt dich, heißt das Gedicht. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich Augen treffen, entstehst du. Von einem Ruf gehalten, immer die gleiche Stimme. Es scheint nur eine zu geben, mit der alle rufen. Du fielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen, dich ansehen und sagen, dass es dich gibt. Du fielest vielleicht ins Bodenlose, weil der Schmerz dich davonspült. Innerer Schmerz oder äußerer Schmerz, Lebensumstände, Härten, Herausforderungen, Einsamkeit. Du fielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir für deine Augen, die auf uns gerichtet sind, die uns vom Kreuz anschauen und sagen, ja, ich habe dich erwählt von Ewigkeiten her. Du bist mein geliebtes Kind, du bist mein Schatz, für den ich mein Leben gebe. Ich will dich. Und ich will, dass du mir in die Augen schaust. Und ich will deine Augen voller Tränen, ich will sie abwischen. Ich bin deine Heimat. Ich bin deine ewige Heimat. Und du darfst schon hier in meinen Augen Heimat finden. Ich bin dein Zuhause. Schau mich an. Ich bin dein Zuhause. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und die Ewigkeit ist in seinen Augen. Und an der dürfen wir uns festhalten. Halleluja. Danke, Herr Jesus, dass du der Herr allen Trostes bist. Du bist der Gott allen Trostes. Und du weißt, wo hier Herzen weinen, wo sie verzweifelt weinen und wo Blicke dich suchen, Herr. Danke, dass du uns anschaust. Du siehst auch, wo Blicke dich nicht mehr suchen können, weil da so viel Scham ist, so viel Unausgesprochenes, was zwischen dir und ihnen steht, Jesus. Und ich danke dir, dass du auch dafür gekommen bist und dass du unsere Blicke wieder klar und aufrichtig machen kannst durch dein herrliches Blut, was uns alles vergeben möchte. Das Einzige, wo Gottes Blicke sich abwenden, das sind stolze Augen. Die Stolzen sieht er von fern. Dort, wo Stolz in deinen Augen ist, Gott gegenüber, und Überheblichkeit, dort kann Gott dich nicht erreichen mit seinen Blicken, denn da wendet er sich ab. Den Stolzen sieht er von fern. du Gott allen Trostest. Danke, dass du hier bist. Amen.